Hallo und herzlich willkommen zur Episode 101 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Diese Episode ist mal wieder etwas Besonderes. Und zwar nicht nur, weil ich wieder mal einen tollen Gast zu Besuch habe, dieses Mal den Maler Thorsten Wolber, sondern weil jetzt hier in Episode 100 und 101 das erste Mal zwei Männer direkt in zwei Episoden hintereinander interviewt werden. Das gab es beim Atelier Talk Podcast noch nie. Ich hatte schon mal zwei Männer gleichzeitig in einer Episode. Und zwar war das der Künstler und Podcaster Benjamin Thaler und der Performance-Künstler Simon Pfeffel. Die haben in Episode 91 über das Selbstständigsein als Künstlerin oder Künstler gesprochen. Und dann hatte ich auch schon mal den super mega Erfolgsdrehbuchautor Christian Schnalke, der in zwei Episoden hintereinander war. Der hat in der ersten Episode in 33 über seinen Werdegang gesprochen und seine Beweggründe. Und in Episode 34 hat er uns dann eine Menge Tipps gegeben zum Thema Arbeitsrhythmus, Arbeitsmoral, Routinen und wie man das alles schaffen kann, trotz Vater von vielen Kindern. Und ich bin auch schon mal ab und zu gefragt worden, ob ich denn eigentlich mit Absicht den Schwerpunkt auf Künstlerinnen hier im Atelier Talk Podcast lege. Und die Antwort ist ganz einfach und klar, ja, das tue ich tatsächlich. Zum einen bin ich selbst eine Frau und ich glaube, dass ich dadurch irgendwie einen ganz guten Draht habe zu Frauen. Vielleicht ist das leichter, ich weiß es nicht. Aber vor allem ist es Fakt, dass Frauen in der Kunstwelt immer noch nicht gleich intensiv und gleich viel und stark vertreten sind wie die Männer. Und dass wir Frauen immer noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Und wenn ich schon diese Plattform habe, diesen Kunstpodcast, dann möchte ich doch auch gerne den Frauen die Bühne bieten und vorstellen, was sie Tolles machen und ihnen dadurch vielleicht ein klein bisschen helfen. Und sie helfen uns ja auch, indem sie uns ihren Arbeitsablauf erklären, uns hinter die Kulissen blicken lassen, uns von ihren Schwierigkeiten erzählen und dann natürlich vor allem auch von den Tipps und Tricks, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Und das ist ja der Hauptbeweggrund dieses Podcasts. Ich mache die Interviews nicht einfach, um Interviews zu machen, sondern er soll uns doch alle unterstützen. Denn ich glaube, indem wir die kleinen individuellen Schritte und Probleme kennenlernen, lernen wir eine ganze Menge über das große Ganze kennen. Und das ist Kern des Atelier Talk Podcasts. Mut zu machen, sich zu verbinden, zu verknüpfen, ein Netzwerk knüpfen, ja, und sich gegenseitig zu stützen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch hier etwas ganz Persönliches mal rausrufen. Ich bin ja nicht nur Podcasterin, ich bin in erster Linie Künstlerin. Und so bin auch ich immer auf der Suche nach Möglichkeiten, meine Kunst zu zeigen und weiterzukommen. Von daher, wenn ihr eine tolle Gruppe seid, die noch jemanden gebrauchen kann für die nächste Ausstellung, wenn du eine Galerie hast und auf der Suche bist nach jemandem mit wertegeleiteter Kunst, mit hohem Wiedererkennungswert, sprich mich bitte gerne an. Oder wenn du einen Ausstellungsort hast, ich freue mich, wenn du dich meldest und wer weiß, was sich daraus ergibt. Und du kannst meine Kunst demnächst auch live sehen. Mit zwei Werken bin ich als Gastkünstlerin vertreten in der Galerie des Vereins Berliner Künstler in Berlin am Schöneberger Ufer. Alle Details findest du in den Shownotes. Und noch etwas vorweg, dieser Podcast wird unterstützt von Kunst Investments und dazu gibt es nachher noch kurz mehr. Aber nun zu meinem Gast heute. Thorsten Wolber ist Maler, aber so hätte er sich vor wenigen Jahren noch gar nicht bezeichnet. Erst Anfang 2020 ging das bei ihm so richtig los. Warum er diesen Sprung gemacht hat, was er vorher gemacht hat und inwiefern das Leben eine manchmal richtig heftige Fingerzeige gibt, doch endlich das zu tun, was man wirklich tun muss, davon handelt unser Gespräch. Aber nicht nur das, in dieser Episode haben wir nach langer Zeit mal wieder hiermit ein Gespräch, das sich viel mit dem Arbeitsprozess selbst auseinandersetzt. Mit dem Mindset, mit der Herangehensweise, dem Machen und dem Loslassen. Aber ich will nicht vorgreifen. Eingestiegen bin ich mit einer Frage. Ich habe Thorsten gefragt, wann es das letzte Mal war, dass er ein Bild an einem Tag komplett fertig gemacht hat. Vom allerersten Strich bis zum allerletzten.
Das war, müsste ich gerade mal überlegen, am Freitag, letzten Freitag.
Siehst du, sowas habe ich erwartet. Ist das dein normaler Ablauf, dass du ein Bild von 0 bis 100% an einem Tag machst? Ist das dein normaler Arbeitsrhythmus?
Ich komme von diesem normalen Arbeitsrhythmus, weil ich ja draußen gelernt habe zu malen. Und da ist es tatsächlich so, dass jedes Plein-Air-Bild auch ein Allerprima-Bild ist. Und ich habe versucht, das tatsächlich dann in das Atelier mit reinzubekommen. Und das ist mir zunächst auch dadurch gelungen, dass ich auch nicht größer geworden bin als in Plein-Air-Malereien. Das heißt also ein DIN A4, ungefähr DIN A4 Größe oder 20x30, manchmal 30x40. Das ist locker zu schaffen, gerade auch mit einem großen Pinsel, dass man große Flächen dann damit bearbeiten kann. Aber als dann später in dem Verlauf, wo ich das so langsam Sicherheit bekommen habe, habe ich gemerkt, dass diese großen Formate oft nicht an einem Tag zu schaffen sind. Und habe dann eben Workarounds versucht, also mit Walnussöl oder sonst was, dass diese Farbe auch feucht bleibt, ich am nächsten Tag auch noch weiterarbeiten kann. Man kennt das ja, solche Bilder müssen auch abhängen im Atelier und es bleibt da immer so ein Punkt, ein kleiner Punkt, wo man denkt so, irgendwie, man hält den Kopf schief wie so ein Hund und da muss ich ja nochmal ran, klar. Ne? Aber ansonsten kommt das oft vor, gerade so Porträts natürlich. Und das ist ja auch nicht nur meine Arbeitsweise, sondern auch meine Philosophie. Ich habe ja ganz lange als Illustrator gearbeitet und das ist eine ganz verkopfte Sache im Grunde, weil ich habe ja immer ganz viele Sachen, die Technik muss stimmen, der Zeitfaktor muss stimmen. Ich muss die Arbeitsabläufe mit Schulterblicken letztendlich dokumentieren. Da brauche ich eine ganz große Struktur und das hat ganz viel mit dem Kopf zu tun. Und mein Anspruch im Grunde oder das, was mich auch beim Plein-Air-Malen draußen so fasziniert hat, war, dass dieser Kopf tatsächlich möglichst rausgeht. Und da versuche ich mich auch nur deswegen oder gerade deswegen zu beeilen, damit ich nicht so schnell nachdenke, was ich da gerade tue. Also, weil ich weiß, dass nach 2, 3 Stunden dann stehe ich davor, was mache ich überhaupt? War es das denn? Hat sich das gelohnt? All die ganzen Fragen, die vorher vor einem Kunstwerk dann normalerweise stehen, wenn ich Zeit habe nachzudenken. Aber ich mache das spontan und schnell und bevor ich überhaupt weiß, was ich gemacht habe, ist das Bild auch schon fertig.
Wahnsinn. Du hast jetzt erwähnt, dass du als Illustrator gearbeitet hast. Du hast Grafikdesign studiert, richtig? Kommst du aus einem Haushalt mit Eltern, die sich auch für Kunst und Malerei und Zeichnung interessiert haben? Und warst du der kleine Thorsten, der schon immer alles bekritzelt und bemalt hat und viel Lob dafür bekommen hat? Oder wie kam das?
Also mein Elternhaus ist nicht besonders künstlerisch jetzt interessiert gewesen, würde ich sagen. Grundsätzlich wie normale Elternhäuser eben, würde ich sagen, auch waren. Wir hatten ein paar Kunstbücher, in denen ich auch geschmökert habe, aber eben aus eigenem Antrieb. Aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt wahnsinnig in unserer Familie liegt. Woher das kommt, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich war auch nicht der kleine Thorsten, der viel bekritzelt, sondern ich habe ganz normal wie jedes Kind gekritzelt, auch genauso schlecht und gut und war auch nicht besonders begabt, würde ich sagen. Also da hat man jetzt nichts gesehen. Was mein Werdegang anging, war, dass ich die Zeichnerei, damals war es noch die Zeichnerei, bis ich begriffen habe, dass ich nicht wirklich gut bin im Zeichnen, aber die Zeichnerei entdeckt habe, als wir mal wieder umgezogen sind. Denn wir sind alle 2, 3 Jahre umgezogen und ich kannte das als Kind so, dass wir alle 2, 3 Jahre woanders waren. Also ich bin in Bayern geboren, dann war es Hamburg, dann war es Hannover, dann war es Bad Ems. Und dann eben Köln mit 11 Jahren. Und dann kamen wir, und ich hoffe, ich höre keine Kölner zu, ich bin dann in Rodenkirchen ans Gymnasium gekommen. Und die Kinder dort waren anders. Das waren also reichere Kinder. Also auf jeden Fall in die Klasse, die ich kam. Ne? Also ich war einer der wenigen, der zur Miete wohnte. Und da wurde ich das erste Mal nicht mit offenen Armen empfangen. Ich hatte mich daran gewöhnt, dass es die Kinder mich fragen, wo kommst du her? Und guck mal, dies und das und jenes. Und da war ich etwas irritiert, dass ich jetzt der Außenseiter war plötzlich. Ja. Und das hat eine Weile gedauert, aber irgendwie habe ich festgestellt, dass ich mit dem, was ich zeichne und kritzel während des Unterrichts, irgendwie auch Aufmerksamkeit bekomme. Und also ich habe die Schüler oder die Lehrer eben gezeichnet. Ne. Und habe das dann tatsächlich ausgebaut, um da mein Selbstwertgefühl ein bisschen hochzuhalten und meinen Stellenwert im Grunde, ja, erstmal zu erschaffen. Weil das war dann so, dass die mich tatsächlich später dann akzeptiert haben. Das war eben der Thorsten, der zeichnet. Der ist ein bisschen komisch, aber der zeichnet.
Aber ist das nicht verrückt? Ich höre sowas immer mal wieder, dass gerade dieses Zeichnen, oder im Prinzip ist das so wie der erste Lackmustest im Leben, dass du als Künstler akzeptiert wirst oder als Künstlerin, wenn du gut zeichnen kannst. Was ja irgendwie total verrückt ist, weil was wird denn anerkannt, wenn man zeichnet in diesen jungen Jahren? Natürlich nur, wenn man realistisch, möglichst gut und realistisch, möglichst lebensnah zeichnen kann, was ja echt schwierig ist. Und alles andere wird ganz schnell abgestempelt. Und dann hast du dich dann deswegen, um dieses Standing auszubauen, da reingearbeitet, ja?
Ja, ganz genau. Und ich denke, da bin ich auch mit vielen anderen, ich habe ja auch deine anderen Podcasts fast alle gehört und war überrascht, dass es vielen so ging, dass man eben nicht dieses, das fällt jetzt vom Himmel und es ist das Wunderkind und der muss auch gar nicht viel tun dafür, sondern ich habe wirklich systematisch das gelernt, war auch schon mit 12 dann in der Volkshochschule und habe da Zeichenkurse gemacht und wollte das wissen, einfach wie es geht, ne? Weil ich gemerkt habe, ja, da ist aber auch eine Affinität bei mir dazu. Ja, und ich habe einen guten Blick, ich habe einen guten Proportionsblick, hatte ich schon damals. Weniger einen guten Strich, den fand ich schon damals schlecht, aber trotzdem gemerkt, da ist was. Ja, und durch diesen Ausbau, durch den akribischen Ausbau, und da hilft mir auch, dass ich ein ziemlicher Nerd bin, was das angeht und das auch wissen möchte, wie das dann funktioniert. Ja, also mich auch festgebissen habe. Ja. Und insofern, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir nicht da und umgezogen wären, ob ich das entdeckt hätte für mich.
Ach, Wahnsinn, ne? Das ist ja echt spannend. Vielen Dank übrigens, dass du den Podcast so intensiv gehört hast und trotzdem dann hier bist. Das ist toll. Dann, das klingt aber so, als wäre das dann ein logischer Schritt gewesen, dann ein Grafikdesignstudium anzuschließen. Aber warum nicht die freie Kunst?
Grafikdesign war für mich deswegen interessant, weil es Illustration beinhaltete. Und eigentlich war Illustration das, was ich ganz toll fand, was ich interessant fand. Also im Alter von 11 die Mad-Titelbilder oder auch Kinoplakate wurden damals noch richtig gemalt. Das fand ich super faszinierend. Im Grunde wollte ich sowas machen, so Cover-Illustration. Und ich muss auch sagen, der technische Aspekt hat mich schon sehr gereizt bei der Illustration. Und ich bin jetzt auch nicht der, ja, wie soll ich sagen, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt nach draußen trägt und jetzt, das hört sich jetzt voll blöd an, und meint, ich müsse jetzt irgendwie ganz künstlerisch arbeiten, sondern ich wollte tatsächlich mich auf etwas fokussieren und auf diese Art des Ausdrucks fokussieren. Die Themen selber konnten mir gerne vorgegeben werden. Also ich war dann schon in der Vorstellung, lieber Maler, male mir irgendwie was in der Richtung, ja, sag mir, was ich machen soll. Das war auch in der Schule schon so. Und dann zeichne ich das. Und das fand ich toll. Dann läuft da eine Geschichte ab, dann kommen da Bilder in mir hoch und ich weiß genau, wie das aussehen soll.
Und du kriegst ja auch ein Thema vor. Du hast nicht die ganze Welt und bist überwältigt von den schier unendlichen Möglichkeiten, die ein leeres Blatt Papier dir vorgibt, sondern du kriegst von außen vorgegeben einen Korridor, in dem du dich bewegen musst. Etwas, was wir Künstlerinnen und Künstler ja dann irgendwie uns später selber schaffen müssen, ne? Und dann bekommst du eben von außen diesen Korridor vorgegeben und kannst dich da dann austoben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich finde deine Antwort auch deswegen super spannend, weil sie mich total überrascht, dass du sagst, dieses Vorgeben interessiert mich, die Technik interessiert mich. Weil meistens die Menschen, die hier interviewt werden, sagen an dieser Stelle, wenn dann diese Frage kommt, meistens, weil das Umfeld mich dazu gedrängt hat, was Vernünftiges zu machen, womit man Geld verdient. Wie war denn das dann mit dem Geldverdienen als Illustrator? War das dann ein ganz lukratives Geschäft für dich oder war das so ein bisschen am Hungertuch nagen?
Ja, das war natürlich beides, würde ich sagen. In den ersten 2, 3 Jahren ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Da habe ich dann andere Sachen gemacht, da habe ich beim Fernsehen gearbeitet und Puppen gebaut. Später lief es dann aber schon. Also nach 3, 4 Jahren war das dann schon so, wie ich es mir vorgestellt hatte. 92 habe ich Diplom gemacht und bin dann noch in diese Golden Age der Illustration reingeraten, wo Verlage und Agenturen keine Kosten und Mühen gescheut haben, die Illustratoren und Illustratorinnen dann eben zu sich einzuladen und dann zu besprechen. Und dann gab es auch riesig viel Geld. Ich hatte ewig viel Zeit für die Arbeit. Ich dachte mir, ja, so super, so kann es weiterlaufen. Ne? Dann kamen die Stock Archives und, aus Amerika und die Fotorealisten wurden plötzlich nicht mehr gebraucht, beziehungsweise waren zu teuer, weil man ja jetzt alles im Photoshop machen konnte. Also alles, was fotorealistisch war, darauf hatte ich mich spezialisiert. Und dann kam eben die Zeit, wo ich ein paar andere Sachen gemacht habe. Im Grunde muss man ja immer flexibel sein. Da hatte ich aber tatsächlich, ich habe ja, um nochmal ganz kurz nach hinten zu springen, habe ich schon dann mit 11, 12, 13 gewusst, was ich werden will. Also Illustrator war für mich völlig klar. Dann, das mache ich, das ist mein Ding. Ne? Und ich möchte auch betonen, dass ich da jetzt nicht, ich bin, also da bin ich geradlinig gewesen, aber alles andere, ich war ein stiller, introvertierter, merkwürdiger Junge. Das hat sich mit der Zeit jetzt ein bisschen geändert. Natürlich, man wächst ja auch an sich selber, letztendlich. Aber der Start war schon so, dass man diese Energiearmut schon gespürt hat bei mir. Ne? Und ich wusste, dass ich durch dieses Fokussieren, was du gerade eben gesagt hast, dieses Fokussieren in dem kleinen Bereich, also das kann ich. Also nicht umsonst habe ich jahrzehntelang habe ich in meinem Kabuff gesessen und hab nur Anrufe bekommen und dann war das wie auf dem Fischmarkt, hier Auftrag, hier Arbeit, da Geld. Das war das, was ich verstehen konnte.
Aber du hast es gerne gemacht, höre ich durch, oder?
Ich habe das sehr gerne gemacht. Das war mein Traumberuf, absolut. Und ist es eigentlich immer noch? Die Arbeitsbedingungen haben sich letztendlich geändert. Das ist der eine Punkt. Aber ich bin dem tatsächlich auch entwachsen. Nicht, dass ich mich da jetzt höher entwickelt habe. Ich möchte nicht sich sagen, ich habe mich also seitwärts entwickelt einfach. Und das entsprach mir nicht mehr. In der Art und Weise, wie heute gearbeitet wird, entspricht mir das jetzt nicht mehr. Na? Und das war ein Gefühl, was ich schon lange hatte. Und dann war auch tatsächlich dieser Wunsch, irgendwann mal auch das Malen anzufangen, schlich sich so langsam in mein Leben rein.
Und dann hat sich die Malerei so langsam breit gemacht. Hast du das denn nebenbei immer mal abends noch nach der Arbeit begonnen? Ich sehe dich nicken, ja.
Ja. Ja, das auch. Und dann habe ich mich mit damals zwei Illustratorenfreunden zusammengetan und die mal gefragt, ob wir nicht mal rausgehen sollen und ein bisschen was zeichnen, was malen. Und da habe ich gemerkt, dass das zieht bei mir. Also da kann ich mich ausleben und das hatte eine Faszination, die ich vorher gar nicht so begriffen hatte,
Kannst du es beschreiben,
tatsächlich.
was da in dir passiert ist? Kannst du es in Worte fassen? Ist das möglich?
Also diese Befreiung tatsächlich schon, die ich gerade eben erwähnte, war schon tatsächlich da und dass ich mich ausleben darf. Ich denke, dass ich mir früher auch gar nicht, das auch gar nicht erlaubt hätte, mich irgendwie jetzt auszuleben, ist ein ganz großes Wort. Aber mich hinzustellen, zu sagen, ja, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt mein Ausdruck, das bin ich. Ich war deswegen konsequenterweise auch nicht ein Illustrator, der jetzt wahnsinnig jetzt einen ganz bestimmten Stil hat. Ich war so ein ziemliches Chamäleon und konnte ganz viele Stile. Deswegen war ich auch relativ erfolgreich, weil ich einfach alles konnte. Aber bei der Malerei war das anders. Das war dann ich. Und diese Erlaubnis, dass ich das durfte, das war schon neu für mich. Also, dass das eine Relevanz hat, dass das in mein Leben treten darf. Also letztendlich habe ich mir das erlaubt, aber ich war dann so weit, dass ich mir das erlauben konnte und
Ah,
erlauben wollte.
schöne Formulierung, ja. Und hast du diesen Korridor, den wir da vorhin gerade festgestellt haben, hast du dir den dann selber gebaut? Weil wenn du anfängst zu malen, dann hast du ja wieder sämtliche Möglichkeiten der Welt. Hast du dann selbst angefangen zu überlegen, okay, ich mache jetzt mal nur, keine Ahnung, nur Gebäude oder wie hast du angefangen? Wie hast du dir Aufgaben gestellt?
Auch das war beim Malen dann anders, weil ja tatsächlich, weil es genau der andere Ansatzpunkt war, also nicht die Begrenzung, sondern die Erweiterung. Und jeder, der Plein Air gemalt hat und jede, die Plein Air gemalt hat, weiß, dass wenn man da draußen steht und eine Landschaft malt, die Eindrücke so vielfältig sind und so unglaublich schwierig in eine Formel zu pressen, weil letztendlich ist es immer eine Verdichtung, eine Verpressung, eine Vereinfachung, die aber auch ein Training für mich dann war, diese vielen Eindrücke, die ich ja vorher gar nicht wollte, in etwas Kleines zu pressen. Also pressen hört sich jetzt sehr, sehr, sehr martialisch an. Etwas Kleines zu übersetzen. Es ist eine Übersetzung und eine Vereinfachung. Und das fand ich total faszinierend, weil das war ja genau der entgegengesetzte Ansatz. Das war ja genau nicht aus der Enge kommend und dann befreiend, Ne? Also aus den engen Vorgaben und diese Vorgaben möglichst weit zu fassen, damit sie originell und ansprechend sind, sondern diese unfassbare Weite auszudrücken, diese vielen Eindrücke, den Wind und die Wolken und die Vögel und die Menschen, die drumherum sind, entweder auszuklammern oder mit reinzunehmen. Das war diametral anders. Und das hat mich total fasziniert und dachte, ja, das ist es eigentlich. Das ist meins. Also jetzt ist es meins, ne? Aber ich war damals selber überrascht dafür, darüber, ja.
Hat dich das energetisiert?
Genau. Also ich war Feuer und Flamme. Ich dachte auch, oh, warum machen das nicht alle Leute? Klar, das war dann mein Ding, aber andere haben dann doch mehr so mit den Schultern gezuckt.
Das ist so spannend. Und das ist ja eigentlich das, was alle suchen, ne? Dieses, was wirklich mich im Kern anspricht, wo ich merke, jetzt ist gerade was so anders als jemals und ich kann nicht mehr aufhören. Du hast einfach gemacht. Ich werde hier gerade ganz langsam, weil ich überlege, weil das ist eigentlich die Frage, die ich immer wieder kriege von Hörerinnen und Hörern. Frag doch mal, wie er da drauf gekommen ist. Wie hat er denn seins gefunden? Wie findet man die eigene Stimme? Tja, kannst du was dazu sagen?
Absolut, weil das ist ja eigentlich die Kernfrage. Also die Erlaubnis zunächst mal, darf ich meine eigene Stimme überhaupt finden, ist ja ganz grundsätzlich. Das wird oft übersehen. So, ich habe da immer so meine Probleme, wenn dann andere sagen, ja, sei doch einfach du selbst oder sowas, als wenn wir wüssten, wer wir sind. Das ist ja eine lebenslange Frage. Also ich wusste das, also auch ganz bestimmt als Jugendlicher überhaupt gar nicht. Und ich denke, andere wissen das auch nicht. Wenn wir irgendwelche Sachen aufsetzen und glauben, das sind wir jetzt, jetzt laufe ich Marathon, jetzt mache ich also Marathon, ich bin der Marathonmann. Also wir versuchen das, unsere Sachen, versuchen das sofort als Identifikation letztendlich auch ranzunehmen. Das führt aber, glaube ich, wenn man ganz ehrlich ist, und diese Ehrlichkeit muss einfach dann sein, dieses delphische Orakel zu bemühen, wer bin ich oder erkenne dich selbst, ist eine lange Aufgabe, die auch nicht schnell mal eben gemacht ist, also in meinem Fall nicht schnell auch eben gemacht ist. Aber ich selber habe das Gefühl, dass dann auch diese Erlaubnis, auch diese Befreiung, die ich mir erlaubt habe, auch tatsächlich daher rührte, dass ich gefragt habe, was ist denn mein Ding? Was bin ich denn? Was resoniert denn mit mir? Und da ist es ganz wichtig, da erstmal ganz frei zu sein. Und diesen Prozess bin ich auch immer noch tatsächlich. Was resoniert mit mir? Auch in der Malerei bin ich immer noch. Ich habe ja jetzt vor 4 Jahren angefangen und oder 4,5, also Anfang 2020, und habe immer noch das Gefühl, da näher an den Kern zu kommen, was bei mir resoniert und was nicht, aber trotzdem mich auch nicht davon abhalten zu dürfen, alles Mögliche auszuprobieren.
Ja, du sagst, du bist immer noch dabei, den Kern vorzu. Mal sehen, was dann passiert, wenn du den Kern gefunden hast.
Genau, ich finde das auch deswegen sehr spannend. Ja, richtig. Ich kann auch damit total leben, dass ich das in 2 Jahren merke, oh, das war es auch gar nicht. Ich fühle, und da gehe ich ganz intuitiv dran, das war auch grundsätzlich meine Vorgehensweise, intuitiv an die Sache heranzugehen, nicht mehr verkopft dran zu gehen, sondern um einen Ausgleich auch zu schaffen, tatsächlich, der da nötig war bei mir. Ich fühle, dass das näher kommt. Begeisterungsfähigkeit war schon immer da für Neues und Neugier, aber dieses Wohlfühlen in sich ruhen und sagen, okay, ja, das bin ich, das fühle ich deswegen auch schon alleine, weil ich ganz am Anfang 2020 noch Schwierigkeiten hatte, meine Sachen zu zeigen. Weil es natürlich auch aufgesetzt war ein bisschen, ne? Also ich wusste, wie ich malen wollte und habe so gemalt, aber ich habe gemerkt, eigentlich so richtig, ehrlich gesagt, aus mir kommt es ja nicht.
Was meinst du, ist?
Ja, ich glaube, da muss man lernen, tatsächlich, oder ich musste lernen, man muss überhaupt gar nichts, der Intuition zu vertrauen. Also dieses Vertrauen, was ich spürte, tatsächlich auch zu leben. Und ich habe zuerst gedacht, okay, das ist jetzt die Freiheit in der Malerei, was mein Ding ist. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ist es diese ganze Bewegung und alles, was volatil ist oder sowas, das reizt mich, das finde ich toll, das Aufgelöste, die Gegensätze. Aber grundsätzlich muss ich sagen, und da hilft mir auch jetzt sowas wie dieses Interview, dass ich sowas mal wieder Revue passieren kann, weil ich dann doch eben nicht nur aus der Intuition arbeiten muss, sondern ab und zu auch mal, okay, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Wo bin ich denn jetzt eigentlich angelangt? Du musst mir mal umgucken, bevor ich jetzt den nächsten Schritt einfach nur plane. Dass da eben das der Grundtenor ist bei mir dieses Vertrauen in dieses totale Loslassen. Die betonen nicht auf Loslassen, sondern es auf das Total ist. Und das betrifft alle Aspekte bei der Malerei, das betrifft ja auch die Aspekte, dass ich da mit der Vermarktung auch noch nicht wirklich losgelegt habe bei mir, weil ich das Gefühl habe, okay, ich fühle in mich rein, das ist es jetzt noch nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht vermarkten kann. Das habe ich 20, 30 Jahre lang geschafft. Das kann ich. Aber ich weiß, das war jetzt noch nicht der Plan. Das war jetzt noch nicht das Ding. Ich musste erstmal das totale Vertrauen haben und zu sagen, okay, also ich sag mal so, ich habe einen Deal mit der Malerei. Und dieser Deal ist, sie begeistert mich, sie befreit mich. Und mein Part dabei ist, ich soll keine dummen Fragen stellen.
Okay, das ist super.
Ja, also ehrlich gesagt habe ich gedacht, meine Malerei sei viel cooler, viel künstlerischer. Jetzt bin ich frei, jetzt mache ich total künstlerische Sachen. Ich mache, also unter Bacon und Freud hätte ich ja vorher nicht getan. Also jetzt, ja, als ich dann aber schon gemerkt habe, oh, da sind auch Grenzen drin, merkte ich, okay, das bin ich alles nicht. Aber ich war schon überrascht, was ich dann doch alles bin. Ich hatte Probleme, die Bilder zu zeigen, weil ich gemerkt habe, so richtig authentisch sind die noch nicht. Also die sind noch nicht meins. Sie sind zwar so, wie ich mir Malerei vorstelle, und diese kamen auch gut an und haben sich zum Teil auch schon gut verkauft. Aber ich habe gemerkt, ja, aber wo kommt denn jetzt der Teil, wo ich fühle, dass das ich bin? Und das lag aber an mir, weil ich mich da noch nicht richtig reingetraut habe. Und da musste ich dann lernen, jetzt in den letzten Jahren, es geht um das. Das Vertrauen gibt's nicht portionsweise, sondern gibt es nur im Ganzen.
Was meinst du damit? Also entweder oder, ja? Also
Ja, entweder oder, also Vertrauen, was die Thematik angeht, aber auch was das Wachstum in welche Richtung angeht. Weil ich hatte mir auch eine bestimmte Vorstellung, wie das aussehen sollte. Und davon musste ich einfach auch loslassen. Ich hatte mal eine Phase, wo mir kein einziges Bild gelungen ist und habe gemerkt, okay, hab's verstanden. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Also ich möchte mich aber jetzt inspirieren lassen. Also gehe wieder nach innen und schau, was meine Intuition mir sagt.
Das sagt sich unheimlich leicht. Ich lasse die Intuition nach vorne, ich gehe in mich. Wie machst du denn das konkret, dass du die Intuition ja in den Führersitz steigen lässt und übernehmen lässt? Was machst du ganz konkret und klappt es immer?
Das klappt natürlich nicht immer, weil die Intuition ist ja tatsächlich dann nicht so fassbar, wie wir das uns gerne wünschen würden. Aber ich meditiere viel, das mache ich auch fast täglich. Das Meditieren hilft mir sehr viel, da kommen die Sachen von selber hoch, einfach aus dem Willenlosen, aus der Nicht-Vorstellungskraft kommen, kann man da besser schauen. Also ich persönlich kann besser schauen, was dann hochkommt.
Während der Meditation kommen dir Ideen für Bilder oder für Vorgehensweisen, die du dann später anwendest, wenn du arbeitest?
Nee, nicht so konkret. Während der Meditation erinnere ich mich an das Loslassen und erinnere ich mich daran, an das Vertrauen. Also das habe ich, wenn ich meditiere, kann ich auch gut, sehr gut vertrauen. Also ich kann mich da fallen lassen, da passiert nichts, da ist Freiheit, da ist alles, eigentlich alles da, was ich auch in der Malerei letztendlich auch verkörpern will. Und das ist ein immerwährendes Training. Und da hast du vollkommen recht, das sagt sich so leicht. Aber das muss man üben wie alles andere auch. Also ich musste das wenigstens üben wie alles andere auch. Ich für mich musste feststellen, das dauert ein bisschen, dass ich wirklich sage, okay, auch das lasse ich los, auch das lasse ich los, auch das lasse ich los. Ich lasse die Vorstellung los, wie viel ich verdienen muss damit. Ich lasse die Vorstellung los, wie mein Status ist. Ich muss all die ganzen Sachen, das sind Vorstellungen, die letztendlich das, was für mich, was ja mein Kern ist, der mich ja einschränkt. Ich schränke vorher schon ein, die Antwort schon ein. Ich will wissen, einerseits wissen, wie meine Malerei aussieht, wie meine Malerei aussieht. Andererseits, darf ich es aber auch nicht einschränken. Und die sieht dann eben manchmal ganz anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist schön, das zu entdecken, und ich bin froh, das machen zu dürfen.
Und was bedeutet das in der Situation, wenn du an der Leinwand stehst? Kannst du dann dieses Loslassen, die Intuition übernehmen lassen? Ist das dann fast so, als würdest du deinen Händen zuschauen, wie sie da machen und etwas kreieren? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ist ein bisschen so tatsächlich, weil ich ja, wie gesagt, durch Eile versuche, den Kopf etwas rauszuhalten, dass ich sehr intuitiv arbeite. Ich mische mir die Farben vorher zurecht, dass ich möglichst wenig überlegen muss, wie die Farben jetzt aussehen müssen. Das muss jetzt noch nicht so fertig sein, aber das ganze Mindset ist, das ich aufgebaut habe zum Malen, ist jetzt so angelegt, dass ich das Gefühl habe, ich muss nicht viel nachdenken. Ich nehme das Palettenmesser und tue das drauf und nehme das Palettenmesser, tue das drauf, wische das mit dem Pinsel weg und oder mit dem Tuch oder wische es mit dem Gummiwischer weg. Also all die ganzen Sachen, die mir spontan einfallen, mache ich. Und ich frage auch nicht, was das jetzt soll. Sondern das sind genau die Sachen, die später dann im Bild auch meistens ganz gut aussehen, wo ich nicht kontrolliere und frage, ja, aber sieht das jetzt gut aus? Ist das jetzt toll? Ist das jetzt, hilft das dem Bild? Hilft das denn nicht dem Bild? Das sind alles Fragen, die ich mir während des Arbeitens nicht stelle. Sondern ich bin sehr, sehr konzentriert dabei, aber es ist auch so, dass ich ein bisschen auch mir zuschaue, das stimmt, ja.
Und du arbeitest trotzdem, also trotzdem im Sinne von, obwohl du die Intuition machen lässt, nach einer Vorlage häufig. Ist das richtig? Du hast ein Bild, das du malerisch umsetzt und in diesem Rahmen oder in diesem Korridor, da sind wir wieder, lässt du dann los, richtig?
Richtig. Auch da habe ich mir vorgestellt, dass ich mich da von der Vorlage befreie und von dem Äußeren befreie. Ist nicht so. Ist tatsächlich so, dass ich gerne das interpretiere, was ich sehe. Und dass es auch für mich um diese Interpretation geht. Ich wandere gerne ins Abstrakte. Also auch in einigen, gerade ganz am Anfang des Bildes, abstrahiere ich gerne, weil ich dazu tendiere, Flächen zusammenzuziehen, um die Impression für mich frisch zu halten. Also die Erfassung des Ganzen frisch zu halten. Ich fange also nicht an einem Detail an und mache dann das nächste Detail, sondern gehe vom Großen ins Kleine und arbeite überall gleichzeitig an dem Bild, was das Spontane angeht, aber eben auch, was dann der großen Vereinfachung von der Abstraktion in das Gegenständliche geht. Ich möchte das auch gar nicht so weit trennen. Auch da möchte ich gar nicht irgendwas mir vorgeben, sondern was sich für mich richtig anfühlt, auch später noch, hat Bestand, hat Wert und eine Gültigkeit für mich.
Das heißt, du arbeitest auch selten nach dann, ja? Wenn du nach ein paar Tagen merkst, ach, das gefällt mir nicht. Oder es passiert anscheinend, glaube ich, dann selten. Es gefällt.
Das passiert relativ selten, ja, das ist wahr. Also ich habe das damals, das war auch eins von diesen Lernschritten, die ich hatte, dass ich ganz überrascht war, als ich mal ein Bild angelegt hatte. Das war so ein Junge, der an der Wand sitzt, was ich nur grob angelegt habe, damit ich es am nächsten Tag fertig male. Und ich kam dann nächsten Tag ins Atelier rein und dachte, das ist fertig. Die Möglichkeit, dass sowas fertig sein kann, habe ich vorher gar nicht gewusst. Es war ja auch so, dass der Illustrator volle Kontrolle hatte, beziehungsweise volle Kontrolle haben musste über die Zeit, über die Qualität, über die Technik, all die ganzen Vorgaben. Da war ich also Diktator. Ich habe dem Bild befohlen, wie es zu sein hat. Aber das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass das Bild mir vorgeschlagen hat oder auch gesagt hat, ich bin fertig, das ist okay. Da gibt es nichts mehr dran, besser zu machen. Und einerseits das Bild, aber andererseits war ich auch offen genug, dann in dem Moment zu sagen, ja, das ist gut, danke.
Sehr cool. Das ist spannend, Thorsten. Und deswegen arbeitest du wahrscheinlich auch nur oder hauptsächlich in Öl, weil du immer dann nochmal in dieser einen Session hier und da rübergehen kannst, was ja bei Acryl sehr, sehr schwierig wäre. Und arbeitest du hauptsächlich oder ausschließlich auf Leinwand oder nimmst du auch gerne Holz?
Ich arbeite fast ausschließlich auf Leinwand oder auf Holz schon, aber auf der MDF-Platten, beziehungsweise eben auch auf diese D-Bond, wollte ich sagen. D-Bond, ja, genau. Also da tue ich dann genau wie auf der Leinwand auch eben auch Gesso drauf. Das muss den richtigen Grip haben mit dem Gesso und sowas. Und das mache ich bei der Leinwand ähnlich. Da kommt dann auch schön viel Gesso drauf, weil ich die Farben ja, wie du auch richtig sagst, immer noch hin und her schiebe. Ich will auch nur das Volatile, ich will mich nicht festlegen am Anfang. Ich will immer noch frei sein zu entscheiden, ach, das finde ich jetzt blöd, das mache ich jetzt weg, das schiebe ich jetzt weg. Und da möchte ich auch einen großen Schieber nehmen und den wegnehmen. Was bei großen Formaten bei Leinwand etwas schwierig ist, deswegen montiere ich die Leinwand größere Formate auf große Bretter, wo ich dann kräftig draufschrubben kann, ohne dass ich da irgendwelche Schwierigkeiten mit einer durchgebogenen Leinwand habe oder so.
Was ist das Größte, wie du arbeitest?
Das ist 1,20 mal 1,20 ist für mich schon sehr groß. Halber Meter bis ein Meter ist für mich meine Wohlfühlgröße. Das hat ein bisschen auch damit zu tun, dass ich ja, wenn ich spontan arbeite, auch nicht dauernd von der Leinwand zurücktreten möchte. Ich möchte also den Blick auf die ganze Leinwand haben. Und das ist bei einem 1-Meter-Bild einfach, da muss ich 3 Meter zurücktreten, damit ich überhaupt das Bild erfassen kann. Ich arbeite im Stehen, deswegen auch immer, auch bei kleinen Formaten. Aber bei kleinen Formaten bis 50 Zentimeter kann ich eben tatsächlich an der Leinwand stehen mit ausgestrecktem Arm und das reicht dann auch.
Ich möchte da gleich auch noch mal anknüpfen, aber lass uns dafür einmal noch mal kurz zurückgehen, den Ablauf in deinem Leben. Das heißt, du hast dich dann so langsam in die Malerei hineingeschlichen, dann hast du irgendwann angefangen zu verkaufen und hast dich dann aus der Illustration rausgeschlichen.
Nee, das war tatsächlich ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe gemerkt, anders geht es nicht. Ich habe es versucht, 3 Jahre lang also seit 2017, ja, 2018 eigentlich eher, habe ich versucht, ein bisschen den Spagat hinzubekommen. Und es war ja auch durchaus schlau, das so zu machen, weil da kann ich ja malen und in den Zeiten, wo ich nicht illustriere, hörte sich gut an, funktionierte für mich aber tatsächlich überhaupt nicht. Und ich habe auch gemerkt, dass es nicht mein Weg ist, weil ich, wie gesagt, ja auch nicht voll in diese Intuition gehen kann. Und weil es doch was ganz anderes war als Illustration. Also Illustration ist ja komplett ergebnisorientiert. Also egal wie, die beste Illustration ist eine fertige Illustration, egal wie, dass die Malerei so vorgangsorientiert ist, hatte ich erst viel später begriffen. Ich dachte auch am Anfang, dass die Malerei ist ja eigentlich da die Illustration nur in Öl. Es war natürlich überhaupt gar nicht so, aber das ist, das
Für dich war es nicht so. Man hätte es natürlich so aufziehen können, aber die Malerei hat ja in dir etwas verändert und hat wahrscheinlich so viel an Kraft übernommen, dass du dann irgendwann gesprungen bist. Aber woher nimmt man den Mut, so zu springen?
Ja, das höre ich ja oft, wie mutig das war. Aber tatsächlich war das zu dem Zeitpunkt schon direkt so überfällig, dass es mutig gewesen wäre, weiter Illustration zu machen. Ich hatte das Gefühl gehabt. Also es war völlig klar, der Weg ist völlig klar, dass das jetzt der Weg ist. Und was dabei rauskommt, das weiß ich nicht. Aber ich wusste da schon, auch intuitiv, dass es nicht darum geht zu fragen, wo führt das hin, lohnt sich das, bringt das was, will das jemand sehen, all die ganzen Sachen, die ja auch ganz viel mit Ängsten zu tun haben. Es ging nicht darum, in die Angst zu gehen, es ging darum, voll in das Vertrauen zu gehen und dann zu sagen, okay, wenn ich ins Vertrauen gehe, dann mache ich das auch richtig und komplett und hundertprozentig. Und das ist auf vielen positiven Ebenen, wo man sich Befreiung haben wir alle gerne, aber auch auf vielen anderen Ebenen, wo ich sagte, oh, das sind aber Aspekte von mir, die ich gar nicht so toll finde, die muss man alle miteinander mit reinnehmen. Aber es geht um das hundertprozentige Vertrauen, das hundertprozentige Reingehen und deswegen habe ich dann bis zum 31. oder bis Dezember 2019 noch Illustrationen gemacht und dann ab dem 01.01.2020 war ich Maler. Habe ich noch nicht so genannt, habe ich mich noch nicht zu nennen gewagt, aber ich war dann Maler.
Kann mir vorstellen, und das meinte ich eben auch mit nochmal anschließen an dieses Thema, ich kann mir vorstellen, dass du, wenn du diese Intuition so mit Haut und Haaren in der Malerei lebst, dass man das nicht aus den anderen Lebensbereichen raushalten kann. Oder andersrum ausgedrückt, dass es natürlich sich auch in anderen Lebensbereichen dann bemerkbar macht. Ich glaube, dass das ja was ganz Wichtiges und Kraftvolles ist und dass du dann nicht sagen kannst, so von 9 bis 16:30 Uhr lebe ich das nicht und ab 16:45 Uhr mache ich das dann, oder? Also meine Frage ist, glaube ich, hast du dann, abgesehen davon, dass du diesen Sprung gemacht hast, was ja irgendwie das gleiche in Grün ist wie in der Malerei, die Intuition übernehmen lassen, hast du es noch in anderen Lebensbereichen gemerkt? Hast du gemerkt, dass du dich selbst veränderst?
Natürlich verändert das einen, völlig klar. Gerade was so die Vorstellung von einem selber angeht, ja klar. Also da bin ich, glaube ich, demütiger geworden und mache mir nicht mehr so Illusionen, wer ich bin, was ich gerne sein will, was ich dann eben einfach nicht bin. Fertig, ne? Und viele Sachen kann ich nicht. Ich komme von einer ganz guten Position heraus, dass ich niemals ein großartiger Checker war, niemals irgendwie einer, der immer gewinnt und alles, dem immer alles leicht fällt, gerade jetzt im äußeren Leben. Bei der Illustration vielleicht schon, also da war ich schon ein sehr guter und das lief auch alles eigentlich fast reibungslos. Aber jetzt im normalen Bereich merke ich, dass, also im normalen, ich sage im Lebensbereich, da habe ich also schon viele gute intuitive Entscheidungen getroffen, also das schon, aber Was ich sehr schön finde, dass diese ganzen Spielchen, merke ich, fallen von mir ab. Also diese ganzen, ach, wie sage ich, der Spielchen hört sich jetzt auch ein bisschen hochnäsig an. Aber wir spielen alle Spielchen. Wir haben alle Spielchen, auch in der Kunst gibt es diese Spielchen. Aber ich merke, das sind nicht meine. Und das ist sehr befreiend, insofern, dass ich da keine Energie reinstecken muss. Ne? Das macht einen zu etwas, gefühlt zu etwas weniger und gefühlt zu etwas so wie eine Zwiebel, die man dann, wo man dann nochmal eine Haut abnimmt. Und eine Zwiebel hat ja nun mal die Eigenschaft, dass sie keinen Kern hat. Und man hat ja immer das Gefühl, da muss doch ein Kern da sein. Und dieses, dass da gar nichts ist, das ist auch so eine der Sachen, da darf auch nichts sein. Verstehst du, das ist also nicht so, ah, das bin jetzt ich. Das ist aber schon wieder, das bin jetzt ich, ist schon wieder zu konkret. Das ist schon wieder das Festhalten. Das bin jetzt ich im Moment, aber vielleicht bin ich auch was anderes in einem Jahr. Das muss ich fließen lassen und das muss ich auch sein lassen. Es
Vielleicht
ist
bist du auch die all diese Lagen, all diese Zwiebellagen.
absolut. Und zwar zeitlich eben versetzt, ne? Das ist so eben, das ist nicht dieser Abriss, der momentane Zustand, nur eine kleine Facette ist dieses ganzen, des ganzen Lebens, ne? Das hat natürlich auch damit zu tun mit meinem Alter letztendlich, ne? Ich habe eine endliche Zahl, die ich noch Kunst machen kann. Dahin führt auch, dass ich mich dann eben auf eine Technik konzentriere, weil ich mich da in diese Technik sozusagen ganz vertiefen will und gar nicht mehr, ja, es ist albern, gar nicht mehr so viel Zeit habe, mich in alles Mögliche reinzufuchsen, sondern diese Erkenntnisse ziehe ich aus der einen Technik, die ich für mich präferiert habe.
Geht es dir auch so? Bevor ich Kunst so in Anführungsstrichen ernsthaft betrieben habe, war mir die Endlichkeit überhaupt nicht bewusst. Ich hatte gefühlt, wenn ich so zurückschaue, alle Zeit der Welt, um alles zu machen und jemals zu lernen und überall hin. Ich hab nicht drüber nachgedacht. Dann kam die Kunst mit Macht in mein Leben und hat ganz viel übernommen. Deswegen hat mich auch so interessiert, ob das auf andere Lebensbereiche ausgestrahlt hat, was du da erfahren hast in der Malerei. Und auf einmal wurde mir bewusst, dass ich gar nicht endlos viel Zeit habe. Im Gegenteil, dass ich vielleicht gar nicht mehr viel Zeit habe. Viel ist ja immer relativ. Dass ich gar nicht mehr alle Kunstwerke werde machen können, die ich ma machen möchte und alles erforschen, das ich erforschen kann. Das habe ich durch die Kunst erlebt. Kann ich wirklich eins zu eins so zuordnen? Ging dir das ähnlich oder hattest du dieses Endlichkeitsgefühl schon vorher?
Ja und nein, ich hatte das Endlichkeitsgefühl schon vorher. Also ich habe das schon als Kind gemerkt, dass ich Tod nicht verdrängen kann und auch gar kein Problem mit Tod habe. Und mir auch klar war, dass ich nicht ewig lebe, wo mir viele Menschen dann gesagt haben, das wären depressive Gedanken, was ich aber nicht so gesehen habe. Ich dachte, das wären realistische Gedanken. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass dieses mache ich irgendwann, dass dieses in die Zukunft verschieben, was ja ganz besonders die Kunst betraf, tatsächlich bei mir auch stattgefunden hat. Das kann ich dann irgendwann machen. Ach, das mit der Kunst, das mache ich irgendwann. Ja, das mache ich. Ja, doch, doch. Aber es bedarf dann manchmal doch in meinem Fall einer Ohrfeige oder einer Zäsur, dass ich dann tatsächlich da denke, Moment, ich habe gar nicht mehr so lange. Ich muss das jetzt entscheiden. Jetzt ist der Zeitpunkt, sonst machst du das nicht mehr. Wenn ich mir vorstellen würde, ich habe meine letzten Tage jetzt auf dem Totenbett, wie man so schön sagt, ne? Und was hättest du verpasst, dann wäre es die Malerei gewesen. Das kann es ja nicht sein.
Darf ich nachfragen, was diese Ohrfeige war oder lieber nicht?
Doch, kannst du nachfragen. Ich habe eine Ohrfeige von einem, also eine Ohrfeige ist gut, der hat mich versucht, K.O. zu schlagen. Und ich hatte ein blutiges
Ach,
Ohr danach.
eine echte
Ja, eine
Ohrfeige.
echte, ja, genau. Manche Leute brauchen das offensichtlich dann auch. Sonst hätte ich es nicht verstanden. Nein, also wir waren in Frankreich und ich und meine Frau waren in einem recht beschaulichen Dorf, wo seit 30 Jahren nichts passiert ist. Und ich weiß auch, dass meine Frau sagte, ach, ist das schön, in so einem kleinen, sicheren Dorf zu leben. Und nachts wurden wir dann überfallen. Ich habe das gemerkt, als ich mich umdrehte in meinem Bett, dass dieser Schatten, der so aussah wie ein Mensch, tatsächlich ein Mensch war, der vor unserem Bett stand. Ich will jetzt gar nicht so weit auswalken, weil da ist natürlich ganz, ganz viel passiert, aber auch ganz viel mit mir. Das Interessanteste für mich war, dass ich in dem Moment, als ich realisierte, dass da ein Mensch steht, ein Einbrecher steht, nicht gedacht habe, oh Gott, wer ist ein Einbrecher, was soll ich tun? Sondern das Interessanteste war für mich die Erkenntnis, die ich kognitiv schon, natürlich schon vorher wusste, wie der andere Mensch auch. Ach ja, das kann ja auch passieren. Ich weiß ja gar nicht, was gleich passiert. Also das war für mich tatsächlich diese Vorstellung, ja, ich mal mal irgendwann, war für mich in der Sekunde tatsächlich, es gibt kein Irgendwann. Du musst jetzt die Entscheidung treffen. Jetzt ist der Zeitpunkt, weil du nicht weißt, ob du es morgen noch machen kannst. Du kannst nicht mehr so lange warten. Ne? Und wie gesagt, der hat mich dann versucht, K.O. zu schlagen. Ich bin dann zurück aufs Bett gefallen. Dann haben wir den vertrieben und auch, was weiß ich. Alles hochdramatisch mit Polizei und allem Möglichen. Aber für mich war an dem nächsten Morgen, an diesem Morgen schon klar, als ich dann so um 6 Uhr sinnierend die Sonne ins Tal habe fließen sehen, das muss ich jetzt ändern, ich muss das tun. Und bin dann nach Hause gefahren, als wir dann noch aus dem Urlaub kamen und habe mich noch im Atelier umgeschaut. Ja.
Wahnsinn, das ist, ich pendel hier zwischen Gänsehaut und irgendwie Tränen, das ist ganz, das ist krass, ja.
Ja, aber tatsächlich, ich glaube, dadurch, dass ich so eingeordnet habe, dass ich es also klar, für mich eingeordnet habe, bin ich der ganzen Situation sehr dankbar. Also ich keine Traumatisierung, ich habe nicht Angst, habe auch keine Angst, nach Frankreich zu fahren oder sonst was, sondern es ist tatsächlich so, ja, das war nötig und das war wichtig und danke. Ja.
Das ist fast so hat eine gewisse Parallelität mit deinem Umzug in der Jugend. Das war ja auch irgendwie dann so ein Erlebnis, das dich dann zum Zeichnen gebracht hat, ne? Und jetzt nochmal sowas. Boah, aber das ist eine Geschichte, die können wir uns alle irgendwie anziehen, ne? Also.
Ja, kognitiv wusste ich das vorher. Und ich glaube auch nicht, dass ja, alle anziehen. Die meisten Menschen wissen das und die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt nicht. Ich meine, letztendlich ist das eine Binse. Und nicht alle Menschen müssen das erfahren, aber ich musste das erfahren. Mir war das nicht so klar in der Konsequenz. In der Konsequenz, dass ich, wenn ich jetzt nicht anfange, nie malen werde.
Ja.
Und das wäre so gewesen. Ich hätte nie gemalt.
Ja. Wow. Das ist wirklich spannend. Ich möchte trotzdem noch mal weitergehen. Was sind denn deine Routinen? Gehst du jeden Tag ins Atelier und lässt die Intuition übernehmen oder muss da äußerlich etwas stimmen? Oder sind gerade Routinen etwas, die dich stützen und das Äußerliche stimmen lassen? Wie sehen deine Tage aus? Was sind deine Stützen?
Das musste ich tatsächlich wie jede Malerin und jeder Maler auch selber für mich festlegen und erfahren und was funktioniert und was nicht funktioniert. Jetzt nach 4 Jahren ist es bei mir relativ gut eingeschliffen, dass ich sonntags auf jeden Fall zu Hause bleibe. Das ist dann schon so, dass ich eigentlich jeden Tag, nicht eigentlich, ich bin jeden Tag im Atelier und brauche dann soweit auch keine Intuition, weil ich habe genug Ideen und genügend Vorlagen, die mich total inspirieren, wo ich sage, das muss ich malen. Das werde ich alles tatsächlich, und da sind wir beim Thema, nicht mehr alles schaffen. Da muss ich schon eine Auswahl treffen. Und ich habe also bisher noch keine Blockade gehabt oder sonst irgendwas oder das Gefühl gehabt, jetzt weiß ich gar nicht, was ich jetzt im Moment malen soll. Ich bin vielleicht an Grenzen gestoßen, das ja. Ne? Aber nur dadurch, dass ich dann eben viel gemacht habe. Und da hilft mir natürlich auch meine Technik, wenn was nicht funktioniert, dann habe ich vielleicht mal einen Tag oder zwei in den Sand gesetzt, was soll's. Ne? Aber habe was gelernt, alles gut, nächstes. Ne?
Und
Und
hast du dann feste Arbeitszeiten? Machst du dann deine Bürozeiten oder ja?
meine Bürozeit mache ich morgens eine Stunde, dann fahre ich ins Atelier vielleicht so ab 10, 11. Also ich habe festgestellt, komischerweise, wusste ich auch nicht, hat sich vielleicht auch geändert, dass ich so spätestens 11 da sein sollte, weil ich dann danach geht meine Konzentration runter. Das war früher anders. Früher konnte ich nur nachts arbeiten oder abends. Das ist jetzt offensichtlich gar nicht mehr so. Da muss ich auch lernen. Und dann arbeite ich sehr konzentriert und eigentlich nur bis 17, 18 Uhr. Also da bin ich eigentlich schon fertig.
Ja.
Und dann bin ich aber auch, meine ich aber auch fertig, weil diese Konzentration, das hat aber jetzt, und ich muss es nochmal bemühen, auch mit dem Alter zu tun. Das ist tatsächlich diese Kraft, hab ich nicht mehr.
Du hast vorhin kurz das Vermarkten angesprochen. Social Media, was bedeuten die für dich? Wie wichtig sind die? Seit wann betreibst du das?
Instagram, es war schon eine große Sache für mich. Einerseits, dass ich mich überhaupt nach draußen gewagt habe, damit, mit den Sachen, die ich gemalt habe. Aber zunächst war das ja natürlich Plein-Air-Sachen. Das war ein kleiner Account. Ich habe auch nicht gedacht, dass es irgendjemand interessiert. Und es war auch völlig okay für mich. Und das war auch mein Wunsch, dass es keinen interessiert. Hoffentlich sieht mich keiner. Und habe mich auch an Porträts getraut. Das war für mich noch damals die Königsdisziplin. Und also die große, das große Porträt, das hätte ich mich nicht jetzt nicht getraut, aber schon mich ein bisschen reingewagt. Und das hat ging auch relativ gut. Das ist relativ gut gewachsen. Also ich hatte bis 2022 hatte ich dann schon tatsächlich 18.000 Follower. Und da war ich relativ gut dabei. Das hätte ich nicht erwartet. Das fand ich super. Dann wurde mein Account gehackt.
Ja.
Und er ward auch nicht mehr wiedergesehen und ward auch nicht mehr, also da war nichts mehr zu machen, musste neu anfangen. Und auch da war wieder interessant, dass ich überrascht war über meine Gefühle dahingehend, also ähnlich wie bei dem Einbrecher, war ich überrascht, dass mein Gefühl im Grunde nicht die Wut war darüber, sondern da war noch was dahinter und das war die Erleichterung. Ich habe gemerkt, ich bin auf dem Holzweg. Also dann erst durch dieses, auch da wieder in den Faustschlag in die Fresse, habe ich gemerkt, dass das nicht der Weg ist. Denn ich hatte vorher schon dann Porträts gemalt. Also 2020 habe ich angefangen mit Porträts und es lief auch gut. Ich habe auch Ausstellungen gemacht mit Porträts und die waren auch super verkauft und dachte ich, das bin ich, das ist mein Weg. Ich bin der Porträtmaler. Und die Erleichterung habe ich erstmal nicht verstanden, die ich da gefühlt habe. Und dann merkte ich aber, okay, ich habe das wie Illustration aufgezogen. Ich habe das gemacht, was die Leute sehen wollen und was gut ankommt. Aber das bin nicht ich. Und habe dann mit meinem neuen Account, ich wollte den alten Account auch gar nicht mehr haben, habe dann eben Ende 2022 einen neuen Account aufgemacht und mir gesagt, okay, jetzt nur noch das, was dir wirklich gefällt und ob es den Leuten gefällt oder nicht, ist mir jetzt völlig egal, ich mache jetzt das, was ich will.
Und hast damit sogar noch mehr Erfolg als mit dem alten Account, wenn ich das.
Komischerweise ja, also was für eine Ironie.
Dieser Erfolg auf Instagram, hängt der auch mit deinem Domestika-Kurs zusammen? Denn, das möchte ich erklären, Thorsten Bolber hat einen ganz tollen Malereikurs auf dieser Lernplattform Domestika, die, glaube ich, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich glaube, du bist dazu eingeladen worden, hast dich nicht beworben, sondern bist dazu eingeladen worden. Und im Grunde genommen will ich mit dieser Frage fragen, lohnt sich das? Wäre es sinnvoll für viele Künstlerinnen und Künstler, sich dort zu bewerben und das anzustreben, einen Kurs zu geben, durch den Kurs Kunst, durch den Kurs Geld zu verdienen, vielleicht die eigene Kunst verkaufen zu können, eine größere Followerschaft auf Instagram zu bekommen und seitdem glücklich und schwerelos arbeiten zu können? Oder gibt es da auch vielleicht ein paar Fußangeln? Ich weiß nicht, wie offen du darüber sprechen möchtest, aber das Thema Domestika möchte ich ganz gern hier nochmal ansprechen.
Ja, Domestika hatte mich angesprochen schon in dem Moment, in dem ersten Jahr, 2020. Ja, ich glaube 2020 schon. Und da fühle ich mich dementsprechend natürlich gebauchpinselt. Die hatten meine Illustrationen gesehen, ne? Ja, um die Frage gleich zu beantworten, ja, es lohnt sich. Also tatsächlich auch natürlich für die Followerschaft, dass man irgendwie so ein bisschen auch präsent ist und immer wieder auch von Domestika beworben wird. Man selber bewirbt das ja auch und das schafft dann auch eine Basis des Vertrauens, wer man ist. Es war für mich eine ganz tolle Erfahrung, den Workflow, den ich mir jetzt 2020 dann angeeignet hatte, mal in Worte zu fassen und in Struktur reinzubekommen. Eine Struktur, die mir auch wieder Halt gab, aber mit der ich mich bewusst auseinandersetzen musste, wie mache ich das überhaupt und was mache ich da überhaupt und warum mache ich das? Insofern ist das schon mal super, weil ich weiß nicht, wie andere drauf sind, aber ich.
Du meinst deinen eigenen Prozess, ne? Nochmal so zu analysieren, ja.
Genau, mein eigener Prozess, denn ich weiß nicht, wie andere drauf sind, aber ich persönlich hatte mir noch keine Gedanken gemacht darüber. Ich habe das einfach nur runtergemalt und fertig und dann war das Bild fertig und nächstes Bild. Und insofern, neben der Bauchpinselei, war das natürlich auch für mich ein ganz großartiger Benefit dabei, ne? Und klar, natürlich sind die Follower auch dadurch gekommen. Natürlich aber auch dadurch, dass ich schon vorher einen recht gut laufenden Account hatte. Die kamen dann später noch dazu, völlig klar. Aber Domestika ist sehr groß. Und natürlich muss man dementsprechend dann auch in einem bestimmten Raster arbeiten. Und diesem Raster habe ich schon gemerkt, da kann ich nicht mich wirklich wiederfinden. Ich habe also versucht, aus Leibeskräften da irgendwie noch was zu drehen und zu machen. Grundsätzlich kann ich verstehen, dass es natürlich darum geht, Schritt für Schritt ein Bild zu erklären, zu sagen, was man macht und warum man es macht, sodass auch jede und jeder dann ein Erfolgserlebnis hat und nachher das ein fertiges Bild hat. Jetzt ging es aber bei mir mehr um das Mindset tatsächlich. Also dieses Loslassen und diese Freiheit, diese Nichterwartung an das Bild, sich erlauben können, schlecht zu sein, sich erlauben können, Chaos auf der Leinwand zu machen. Deswegen habe ich extra in diesem Kurs erstmal alle Farben auf die Leinwand gerieben, damit man erstmal alles falsch macht und dann alles richtig macht. Dieses Mindset ist wichtig, diese Befreiung, sich zu erlauben. Denn die meisten erlauben sich das nicht. Habe ich für mich festgestellt und ich habe gesehen, die Resonanz ist bei den anderen auch da. Man erlaubt sich das letztendlich nicht. Das ist was ganz Großes, da wurde groß aufgebauscht, das ist Kunst, das ist Malerei, das kann ich sowieso nicht. All die ganzen Glaubenssätze, die wir haben, die können wir dadurch erstmal durchbrechen, dass wir diese Glaubenssätze erstmal also dass wir uns erstmal ganz anders verhalten, als wir selber das von uns erwarten. Also akribisch arbeiten und bloß keine Fehler machen. Und das passte in diese Struktur von Domestika nicht besonders rein. Ich habe es versucht, so reinzupassen. Ich hatte ein tolles Team in Berlin. Die deutschen Kurse wurden gerade damit aufgebaut. Das Management selber von Domestika, was ja in Spanien ist, das hatte jetzt sehr den Daumen drauf, was ich auch gut verstehen kann, was ich genauso machen würde. Da sind so ein paar Sachen gelaufen. Ja, da würde ich jetzt sagen, auch nicht ideal. Und da kann ich auch nicht behaupten, ob es jetzt immer noch so läuft. Also die Übersetzung ist sehr schlecht. Das ist ja ein deutscher Kurs. Und während die englische Übersetzung noch okay ist, ist es, was mich überrascht, die spanische Übersetzung offensichtlich grottenschlecht. Was in Zeiten von KI ja auch nicht, also auch kein Hexenwerk mehr ist, eine gute Übersetzung da reinzulegen. Und solche Punkte wie, dass ich von Anfang an gesagt habe, es ist ein fortgeschrittener Kurs, weil ich erkläre jetzt nicht in dem Kurs, wie wir malen. Also ich mache kurz eine Einführung, das sind die Farben, so benutzt man das und das ist ein fortgeschrittener Kurs. Und dann haben die natürlich aus marketingtechnischen Gründen das als Anfängerkurs vermarktet, was es aber nicht ist. Und ohne mich zu fragen, obwohl ich gesagt habe, explizit gesagt habe, ich werde es nicht als Anfängerkurs konzipieren.
Und finanziell lohnte sich dieser Schritt für dich, und zwar sowohl der Kurs selbst als auch hat es auf deine Verkäufe ausgestrahlt.
Auf die Verkäufe, ja, also ich glaube, der Social Proof insgesamt, was Instagram ja sowieso angeht, ne, und dass man mich da eben kennt, jetzt sieht man meine Anführungszeichen nicht, aber das würde ich mal gar nicht so in den Vordergrund stellen, sondern das ist einfach das Vertrauen, dass so eine Person ist, die man kennt und der man auch, die weiß, was sie tut und wie gesagt, der man vertrauen kann. Letztendlich geht's im Geschäftlichen ja auch nur um Vertrauen. Und das ist natürlich auch für mich eine tolle Erfahrung gewesen, mich auch zu positionieren und zu sagen, okay, hier bin ich kann nicht anders, wo ich mich ja mein zeitlebens damit bemüht war, mich ja auch hinter meinen Illustrationen zu verstecken, dass eben keiner weiß, wer die Illustration gemacht hat. Ne?
Ja, dieses Vertrauen, das ist ja etwas, was man dann als Künstlerin oder Künstler auch oft versucht, mit den Ausstellungen, ne, zu erwirken, dass man seine Ausstellungsliste hat und da so ein bisschen zeigt, hier, ich mache das nicht seit heute Vormittag. Thorsten, es gibt so viele Themen, in die wir wirklich noch einsteigen könnten, aber ich lasse es jetzt einfach erstmal so stehen. Ganz kurz zum Schluss, bevor ich zu meinen letzten zwei inhaltlichen Fragen komme. Nochmal versprochen, ganz am Anfang habe ich gesagt, wir steigen nochmal ganz kurz ein. Du hast da diese Fachbegriffe à la prima und plein air gehabt. Für diejenigen, die das nicht kennen, ganz kurze Definition, bitte.
Ja, plein air ist ein französischer Begriff für unter freiem Himmel zu arbeiten. Das wurde damals von den Künstlern auch in Frankreich und den Impressionisten sozusagen auch institutionalisiert und ist dadurch ein fester Begriff geworden. Also draußen malen, ganz einfach. Alla prima ist ein italienischer Begriff und bedeutet in einer Sitzung und heißt, dass ich also tatsächlich das Bild in einer Sitzung fertig mache, von vorne bis hinten, nicht in Schichten arbeite, was auch eine Technik ist, aber dann das Bild tatsächlich wirklich in einer Sitzung habe. Alla prima. Manchmal bei mir bei aller Sekunde oder aller Tertia, aber meistens alla prima.
Und deine Webseite heißt auch so www.allaprima.de, alla mit Doppel-L und nicht Thorsten Wolber. Und für alle, die den Thorsten googeln möchten, Thorsten nicht mit TH. Die letzten zwei inhaltlichen Fragen, die ich eben angekündigt habe. Einmal eine technische, hast du eine Skizzenbuchpraxis? Arbeitest du im Sketchbook vor dich hin immer mal oder auch in der Bahn oder im Café oder?
Ich hasse Skizzenbücher. Es funktioniert einfach nicht bei mir. Ich habe, wie viele andere Künstler auch mittlerweile erfahren haben, ich habe ein Regal voll Skizzenbüchern, wo 5 Seiten drin sind oder 10 Seiten drin. Es funktioniert nicht bei mir. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe es versucht. Sorry, ich musste aufgeben. Ist nicht meins. Ich finde es toll, wenn Leute das machen. Ich finde es super und es gibt nur Vorteile. Bitte macht es. Lasst euch nicht von mir abhalten. Lasst euch nicht raten. Macht keine Skizzenbücher. Macht es bitte. Aber ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht.
Kannst du beschreiben, was langweilt es dich oder was passiert da bei dir, wenn du es versuchst?
Also einmal ist es so, dass ich kein Zeichner bin, sondern ein Maler. Da müsste ich also schon wirklich dann so also Malutensilien rausholen. Also die Linie verstehe ich nicht. Ich verstehe nur Flächen, was ja gut für Aquarell jetzt zum Beispiel gehen würde. Aber Aquarell dann immer mitzuschleppen und also ich beobachte sehr genau und versuche mir eine Bibliothek anzueignen, ohne das zu zeichnen. Es passiert mit mir, dass es mich tatsächlich langweilt. Also es ist kein Interesse da. Ich habe das Gefühl, das muss ich nachher zeigen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt nur für mich.
Und die andere Frage, die mich immer brennend interessiert, hast du mit deinem Wissen, deinen Erfahrungen heute einen Tipp an den ganz jungen Künstler Thorsten? Gibt es einen Punkt, den du ihm ach so schrecklich gerne zurufen würdest?
Nee, tatsächlich nicht. Ich würde meinem jüngeren Ich das selber erfahren lassen wollen, weil ich diese Entdeckungsreise tatsächlich bei mir damals dann anfing, sich das erlauben zu können. Und dann kann ich jetzt nicht kommen und sagen, Junge, befreie dich doch mal von diesen ganzen Zwängen, sondern das ist ein langsamer Prozess, der auch tatsächlich so in seiner Länge ein ganzes Großes und Schönes ergibt.
Aber das ist ja ein toller Tipp. Junger Thorsten, lass dich drauf ein auf diese Reise. Mach sie und
Genau,
genieße
so
sie.
insofern hätte ich gesagt, vertrau dem ganz. Vertrau
Ja.
darauf. Es wird. Verzweifle nicht, vertrau.
Ja, spannend. Und die letzte Rubrik hier beim Atelier Talk, das sind immer die Entweder-Oder-Fragen, die immer gleich anfangen, weil ich mich nie entscheiden kann. Kaffee oder Tee, Thorsten?
Genau wie ich kann mich auch nicht entscheiden, beides.
Ehrlich? Ja.
Also einmal Tee morgens, also trinke ich damit ich mache Tee für meine Frau und mich und wir trinken nur im Bett. Und dann mittags oder kurz bevor ich fahre zum Atelier einen neuen Kaffee. Und dann abends, wenn ich zurückkomme, um 18 Uhr nochmal einen Tee.
Ja. Naja, guck, dann ist es ja doch. Bei mir ist morgens die erste oder die ersten 2 Tassen sind immer Kaffee und ab da muss ich mich den ganzen Tag über immer entscheiden. Es ist
Furchtbar.
Urlaub mit oder ohne Kunst?
Oh, das ist mit Kunst. Ich zögere deswegen, weil es für mich normal war, dass ich als Illustrator auch meinen Laptop immer mit hatte und dann von da auch gearbeitet habe, auch im Urlaub. Ich hatte eine Rubrik, eine wöchentliche, und die war schwer von an jemand anders zu bedienen. Deswegen überlege ich gerade, dass ich sage, nein, ohne Kunst.
Ach, recht. Das hältst du aus.
Das halte ich nicht nur aus, sondern das gefällt mir auch sehr gut. Aber ehrlich gesagt, nach so 1, 2 Wochen werde ich schon wieder kribbelig.
Ja,
Ja.
gute Mischung, ja. Gutes Buch oder ein guter Film?
Ach, beides. Ich liebe gute Filme, aber es tendiert in den letzten Jahren auch zum guten Buch. Also jetzt, da bin ich, ich kann mich so schlecht entscheiden bei solchen Sachen, weil ich merke auch da sind wir bei dem Zwiebelthema, wer bin ich denn überhaupt? Und da, ich mag auch beim Essen, ich mag alles. Das ist, nee, beides. Absolut beides. Tut mir leid, ich kann mich nicht entscheiden. Nächste Frage, kann ich mich nochmal, hast du noch was?
Anknüpfen. Was ist denn das letzte super Buch, das du uns empfehlen möchtest, was du gelesen hast?
Oh, ah, das war jetzt, das ist dieser Chronist, der von 1923. Und das war ein ganz spannendes Jahr. Das ist nur handelt nur von diesem Jahr. Und da fand ich total faszinierend, wie frei auch die Kunstströmungen und wie die politischen Strömungen letztendlich, wie volatil die waren und wie ähnlich die uns heutzutage sind. Also,
Ja.
das habe ich dieses Jahr gelesen, genau, Anfang diesen Jahres. Aber das fand ich total klasse. Also, korrigiert mich bitte, wenn es jetzt nicht 1923 ist. Ich habe es jetzt hier im Regal, aber ich komme jetzt nicht drauf. Ich meine, es war 1923. Ganz tolles Buch.
Thorsten, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Wir sehen bestimmt noch ein paar Fotos von deinen Arbeiten, von deinem Atelier. Und was du uns vielleicht noch zeigen möchtest, auf der Webseite www.atelier-talk.com. Vielen Dank, Thorsten, und ganz viel Erfolg und super Arbeiten. Das habe ich überhaupt noch nicht gesagt, dass mir die Bilder unheimlich gut gefallen.
Danke, das ist total nett und ich kann ein ganz großes Kompliment zurückgeben. Deine Recherche und deine Intensivität und deine Klarheit, mit der du das Ganze betreibst, habe ich bisher noch nicht gesehen. Also vielen Dank dafür und hat mir einen großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Wow, vielen Dank. Mindset. Loslassen, die Hände machen lassen. Und an der Stelle fällt mir etwas ein, was hier beim Atelier Talk Podcast mein Gast Frank Berzbach sagte. Er ist Autor und er war Gast in Episode 50. Auf meine Frage zum Thema Kreativität, ein Thema, mit dem er sich intensiv auseinandergesetzt hat und auch ein tolles Buch geschrieben hat, sagte er nämlich etwas, an das ich ständig denken musste, wenn ich Thorsten zugehört habe. Und zwar sagte er: Ich verwende den Begriff Kreativität selber gar nicht so viel, weil mich Handwerk eigentlich viel mehr interessiert. Und das Schöpferische ist meistens ja so eine Art Nebenprodukt meisterlichen handwerklichen Könnens. Genau das habe ich andauernd denken müssen, wenn ich Thorsten zugehört habe. Wenn er beschreibt, wie er loslässt, dann greift er natürlich auf unglaublich umfangreiches und fest verankertes handwerkliches Können zurück. Er hat jahrzehntelang Illustrationen gemacht, mit der Hand gezeichnet, Unmengen davon, schon als Jugendlicher angefangen. Und natürlich hat er ein Wissen von menschlichen Körper, Porträts, Physiognomie, von Anatomie, auf das er zurückgreifen kann beim Malen. Das ist wie Fahrradfahren, das geht automatisch, das vergisst du auch nicht mehr. Und es lohnt sich dieses Mal ganz besonders auf die Atelier Talk Webseite zu schauen. Das ist atelier-talk.com, Episode 101, Thorsten Wolber. Und zwar hat Thorsten mir ganz, ganz tolle Fotos zur Verfügung gestellt. Da sind Bilder von den ersten Anfängen der Malerei. Da sind ein paar Blicke in sein Skizzenbuch, das er ja total ungern macht. Da sind diese Bilder, die ja, die für ihn so wegbereitend waren, wie dieser Junge, den er fertig malen wollte und der dann eigentlich plötzlich schon fertig war. Das sind ganz, ganz tolle Bilder. Geh zu atelier-talk.com und blätter da einmal durch. So, und bevor ich noch eine kurze Info habe, jetzt erst noch mal ein Hinweis auf den Unterstützer dieses Podcasts, auf den ich ganz stolz bin. Dieser Podcast wird unterstützt von Kunstinvestments. Dass Kunst auf dem Kunstmarkt als Investment gehandhabt wird, das ist nichts Neues. Aber wenn man es richtig macht, geht es dabei um mehr als nur Geld. Denn die schönste Rendite ist die Freude an der Kunst. Das sagt Manuel Koch von Kunstinvestments. Und er muss es wissen mit seiner ganz besonderen Mischung als Kunstkenner, Sammler und Finanzexperte. Diese Freude, von der er spricht, ist ja eigentlich sogar dreifach. Zum einen entsteht die Freude aus dem Wissen, dass du mit einem Kauf von Kunst Künstlerinnen und Künstler unterstützt und ihnen Wertschätzung schenkst. Für mich als Künstlerin ist das erstmal mega wichtig, denn die Verkäufe helfen uns doch, die Kunst zu machen, die wir wirklich machen möchten. Punkt 2, ganz klar, du hast die Freude an einem neuen Kunstwerk, das deinen Alltag verschönert und bereichert. Und apropos bereichern, Punkt 3, durch das Kaufen von Kunst kannst du für dich ein richtig gutes Investment tätigen. Wenn du dafür Tipps und Unterstützung brauchst, dann erfährst du mehr bei www.kunstinvestments.com. Und folge Manuel Koch auch auf seinem Instagram-Kanal Kunstinvestments. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Ja, und wenn du den Podcast gerne hörst, wenn er dich unterstützt, dann wäre es einfach großartig, wenn auch du mich unterstützen könntest. Du kannst dir kaum vorstellen, wie sehr es mir hilft, wenn du mir 5 Sterne schenkst in deiner Lieblingspodcast-App, sei es Spotify oder Apple Podcasts. Apple Podcasts macht es einem nicht ganz leicht, ich weiß, aber wenn du dort sogar eine Bewertung schreiben würdest, das wäre einfach großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, und in letzter Zeit hatte ich ja einen Rhythmus, dass ich einmal im Monat eine Episode rausgegeben habe. Die nächste, die kommt früher. Ich rechne damit, dass das wahrscheinlich in 14 Tagen sein wird. Sei gespannt, freu dich drauf. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ganz viel Freude in deinem Atelier. Bis bald. Tschüss, deine Stefanie Höhmann.